wunderschönen guten Morgen. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Ja, eigentlich wollte ich ja im Frühjahr kommen, haben wir ausgemacht. Jetzt ist schon wieder Winter. Aber dafür kommt der Jochen dann im Herbst zu uns, also im Juli. Ja, genau. Ja, Mensch, schön, euch mal wieder zu sehen, an dieser Stelle mal wieder da zu sein. Wir haben das letztes Jahr mal wieder begonnen. Ich war vor vielen Jahren auch schon mal hier. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns wieder ein bisschen enger miteinander zusammenarbeiten. Ich darf mal hier predigen, der Jochen im Juli bei uns. Und so ergänzen wir uns gegenseitig. Das ist klasse. Ja, ich habe für heute Morgen ein Thema ausgesucht, das es ja so ein bisschen in sich hat. Es lautet, die Menschen lügen. Ja, wenn ihr dieses Thema seht und lest, was fällt euch dazu spontan ein? Vielleicht muss ich fragen, wer fällt euch dazu spontan ein? Glaubt, dann fällt euch viel schneller was ein. Naja, in diesen Tagen fällt mir in der Tat ganz schnell Wladimir Putin ein, der russische Präsident. Ja, dass die Ukraine Russland angegriffen hat, Russland sich nun verteidigen müsse und Frieden in die Ukraine bringen wolle. Hey, das ist schlicht gelogen. Man kann es nicht anders nennen. Ja, und den ukrainischen Präsident Zelensky, der übrigens selber Jude ist, den als Nazi zu bezeichnen und das ganze Land zu entnazifizieren zu wollen, das ist schon irgendwie weit hergeholt, oder? Der deutsche General AD Klaus Wittmann, der sagt sogar, Putin lügt von vorne bis hinten. Der ist da sehr eindeutig. Naja, selbst mit seiner Körpersprache verrät Putin Lügen. So analysierte jüngst ein Körpersprache-Experte, Michael Ehlers. In einer Rede erklärt nämlich Putin, die Ukraine strebe nach Atomwaffen. Bei diesen Worten zuckte er wohl mit der Schulter. Hat er selber nicht gemerkt, denn wenn man das im Griff hätte, würde man selber merken und natürlich vermeiden. Also ihr müsst aufpassen, wenn ihr lügt, allein durch eure Körpersprache verratet ihr euch, wenn man darauf achtet. In diesem Zusammenhang, Thema Lügen, wirft der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg übrigens China vor, Russland im Ukraine-Krieg mit himmelschreienden Lügen zu unterstützen. Also Lügen allenthalben. Zumindest sagen das die Leute, behaupten es. Im Krieg ist die Wahrheit immer das erste Opfer. Kennt ihr das Zitat? Wer hat es gesagt? Churchill? Nein, ist eine Lüge. Entschuldigung, muss ich jetzt so hart sagen. Nein, Churchill hat es nachweislich nicht gesagt. Es ist nirgends bei ihm belegt. Ich hätte es auch gedacht, dass das Churchill gesagt hat. Hat er aber niemals gesagt. Wenn überhaupt, dann kann dieses Zitat dem griechischen Dichter Aischylos nachgesagt werden. Ja, Putin lügt. Da dürften zumindest die meisten von euch heute zustimmen. Ich weiß, manche sehen das ganz anders und sind auch davon absolut überzeugt. Deshalb setze ich jetzt heute Morgen noch einen drauf und sage, auch Zelensky lügt. Oh, jetzt wird es schwierig, oder? Das ist doch der Gute in dem Krieg, oder? Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, ich bin fast sicher, dass auch der ukrainische Präsident nicht bei allem, was er sagt, gerade bei der Wahrheit bleibt. Ja, der Krieg, im Krieg ist die Wahrheit immer das erste Opfer, auf allen Seiten, egal wer es gesagt hat. Ich glaube, dieses Zitat ist richtig. Ja, ich glaube, dass auf beiden Seiten eine ganze Menge, was gerade an die Medien gegeben wird, der Kriegspropaganda entspringt. Und da müssen wir sehr aufpassen. Das Problem ist, wir können es nicht wirklich beurteilen, was jetzt Wahrheit ist und was Lüge ist. Und ich will das jetzt auch gar nicht begründen, denn nachdem ich gesagt habe, Putin lügt und Zelensky lügt, setze ich noch einen drauf. Ich habe euch nämlich bei dem Thema hier den zweiten Teil unterschlagen. Das ganze Thema heute Morgen heißt, die Menschen lügen, alle. So, jetzt sind wir bei der Wahrheit. Wobei, stopp. Jetzt übertreibt es der liebe Pfarrer hier vorne aber ein wenig, oder? Die Mönche lügen alle? Ja, kann ja sein, aber ich doch nicht. Ich bin doch kein Lügner. Die Menschen lügen alle? Woher habe ich das? Naja, ich habe das von einem Buchtitel. Die Menschen lügen alle von Arnold Stadler. Wobei, Buchtitel sollte man auch mit Vorsicht genießen. Woher hat's der? Naja, ich sag's mal so, wenn ich meinen Konfis eine Frage stelle oder im Rallye-Unterricht und ich merke, die haben mal wieder nicht aufgepasst, da gebe ich denen immer einen Tipp und sage denen, wenn ein Pfarrer irgendwas fragt, gibt es immer zwei Antwortmöglichkeiten, mit denen ihr zumindest 98% richtig liegt. Die erste Antwort ist Gott und die zweite Antwort ist Bibel. Genau, also nochmal die Frage, woher habe ich diesen Titel? Bibel, richtig, gut aufgepasst. Hey, nee, echt, steht das in der Bibel? Ja, das steht in der Bibel. Psalm 116, Vers 11. Alle Menschen sind Lügner. So übersetzt es Luther. Die Menschen lügen, alle. Das ist der Buchtitel eines Buches über die Psalmen. Arnold Stadler hat eine ganze Menge der Psalmen übertragen in ein, wie ich finde, ganz faszinierendes Deutsch. Und ja, es lohnt sich, immer wieder in die Psalmen reinzuschauen. 1999 hat er dieses Buch geschrieben und Psalm 130, um den geht's mir heute Morgen. Diesem Arnold Stadler, dem ist es wichtig, dass die Menschen, die die Psalmen geschrieben haben, waren ja unterschiedliche Menschen, dass die ganz ehrlich, ganz ungeschönt mit ihrem Gott reden dürfen und auch ganz ehrlich über das reden, ja, und über die reden, die ihnen manchmal das Leben schwer machen. Wir reden nicht über andere Menschen. Nein, stimmt nicht. Die Psalmen tun es an ganz vielen Stellen. Schauen wir rein in Psalm 130. Von ganz unten schreie ich zu dir, Herr. Herr, kannst du mich hören? Höre mich, wenn ich schreie. So fängt dieser Psalm an, in dieser Übertragung von Arnold Stadler. Bei euch in der Bibel klingt das vielleicht ein bisschen anders, aber ich finde sie echt gut. Von ganz unten schreie ich zu dir, Herr. Höre mich, höre, wie ich schreie. Ja, wir dürfen ganz ehrlich sein, wenn wir mit Gott reden. Und oftmals ist uns eben überhaupt nicht nach Dank und Lob zumute, wenn wir beten. Und die meisten der 150 Psalmen sind übrigens keine Dank- oder Lobpsalmen, sondern Klagepsalmen. Und genau so, ganz ungeschönt, ganz ehrlich, in den Worten, die der Psalmbeter gerade drauf hat, genau so beten sie. Ja, und das manchmal in ganz drastischen Worten. Ganz ungeschönt klagen die Menschen ihr Leid, und zwar über Gott und manchmal auch über andere Menschen. Ja, das gibt's in der Bibel. Und dieser Psalmbeter hier im Psalm 130, ja, der ist wirklich ehrlich, wenn er im nächsten Satz sagt, es könnte doch kein Mensch bestehen, wolltest du nur zählen, was einer alles falsch gemacht hat. Ja, wie viel hat Putin nicht falsch gemacht in den letzten Wochen, Monaten, Jahren? Unbeschreibliches Leid hat er über die Menschen in der Ukraine gebracht. Vor Gott kann Putin damit ganz sicher nicht bestehen. Merkt ihr was? Ich bin schon wieder bei Putin. Hey, das ist so allpräsent gerade. Aber es gibt heute Morgen ein kleines Problem an der Stelle. In diesem Psalm 130, da geht's nicht um Putin, da geht's um mich, um niemanden anderes. Ja, und jetzt kommt die ganz spannende Frage heute Morgen. Die Menschen lügen alle, auch ich. Jetzt sind wir am Kern der Geschichte. Nein, werdet ihr jetzt vielleicht zumindest denken. Nein, ich bin doch kein Lügner. Also zumindest lüge ich nicht so unverfroren wie Putin. Und wenn überhaupt, dann lüge ich ganz selten. Und nein, Lügen würde ich das überhaupt nicht nennen, höchstens Notlügen. Ja, und die sind doch erlaubt, oder? Das tun doch alle. Merkt ihr was? Ich lüge mir gerade meine Welt zurecht. Ich fange an bei mir und stell fest, ach, so schlimm bin ich doch gar nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ja, dann lüge ich nicht nur, nein, ich lüge mir wirklich mein eigenes Weltbild zurecht. Ich drehe die Dinge so lang, bis sie mir passen, bis ich morgens in den Spiegel schauen kann und sagen, nein, ich bin kein Lügner. Ja, was ist jetzt mit der Frage, die Menschen lügen alle? Wir wollen doch anders sein, oder? Ja, wir wollen doch lieb, freundlich und ehrlich sein. Das ist doch unser Anspruch als Menschen in dieser Gesellschaft und noch mehr als Christen in dieser Welt. Ja, das wollen wir doch, oder? Ich habe vor ein paar Wochen eine ganze Predigt zu C.S. Lewis gehalten. Ganz spannender Mensch aus Irland, englischer Schriftsteller, hat die Chroniken von Narnia geschrieben und viele gute theologische Bücher. Und eines davon kennt ihr wahrscheinlich, Pardon, ich bin Christ. Und der Titel kommt so ganz lockerflockig daher, Pardon, ich bin Christ, aber das Buch hat es echt in sich. Und er schreibt dort, und ich habe das vor 2 Wochen wieder angeschaut, wie ich finde, hochaktuell. Er schreibt diese Zeilen 1943, also während des Krieges, während des Zweiten Weltkrieges. Heute hören sich diese Zeilen nach wie vor wieder ganz neu, hochaktuell an. Er schreibt, offenkundig hatten wir Menschen immer schon die Neigung, uns Gott und die Welt so zu malen, wie es uns gefällt. Pazifistisch, lieb und nett. Jetzt hat uns die Realität wieder schmerzhaft eingeholt. Zugleich wird deutlich, ein Christentum, das sich in Trost und Zuspruch erschöpft, aber nicht die Gefallenheit und die Sündenverstricktheit des Menschen adressiert, hat darauf keine Antwort. Trost ohne Wahrheit ist am Anfang nur sentimentales Gewäsch und Wunschdenken und am Ende Verzweiflung. Das Christentum, das wirklich tröstet, beginnt mit der Bestürzung, dass es einen Gott gibt, dessen guter moralischer Anspruch in unser Herz geschrieben ist, an dem wir alle aber permanent scheitern. Unser Wunschdenken der Vorkriegszeit in Bezug auf die internationale Politik haben wir aufgegeben. Es wird Zeit, dass wir das hinsichtlich der Religion auch tun. Schreibt C.S. Lewis 1943, glaube ich, in seinem Buch Pardon, ich bin Christ. Trost ohne Wahrheit ist am Anfang nur sentimentales Gewäsch und Wunschdenken und am Ende Verzweiflung. Harte, klare Worte, die er hier ausspricht und die ja so gut wieder in unsere Zeit passen, wo wir merken, wir sind wieder mitten im Krieg in Europa. Und ja, all das Gutmenschendenken, es ist wieder an sein Ende gekommen. Die Menschen lügen, alle. Ja, ist das wirklich so? Schauen wir in die Bibel, was die dazu sagt und fangen wir ganz vorne an. Gott erschafft die Erde am Anfang wunderbar. Alles ist perfekt. Alles ist in Harmonie. Und er schenkt den ersten Menschen, Adam und Eva, einen herrlichen Garten, in dem sie leben dürfen, den sie bebauen sollen, den sie bewahren sollen. Und er gibt ihnen alles, was sie zum Leben brauchen. Nur eines, das dürfen sie nicht. Von den Früchten in der Mitte des Gartens essen. Jetzt kommt die Schlange, also der Satan, verführt die beiden und sie essen davon, weil sie selber klug sein wollen, weil sie selber wissen wollen, was ist gut und was ist böse. Ja, weil sie selber in einem Wort gesagt Gott sein wollen. Und dann stellt sie Gott zur Rede. Und was sagt Adam? Wisst ihr es? Eva war's, die hat mich verführt. Und was sagt die Eva? Die Schlange war's, die hat mich verführt. Und merkt ihr was? Hier beginnt das Lügen bei den Menschen. Sie wollen selber nicht schuld sein. Nein, der war's, die Umstände waren's, mein Lehrer war's, meine Eltern waren's, ihr habt da selber genug Gründe, oder? Ja, wir finden ganz schnell Gründe, warum ich nicht schuld bin und warum es andere sind. Und das Lügen, es nimmt seinen Anfang und es geht weiter. Weil Gott ein zutiefst heiliger Gott ist, und das dürfen wir nie vergessen, deshalb zieht Gott die Konsequenzen. Nein, er muss die Konsequenzen ziehen. Er kann gar nicht anders. Wenn Gott ein heiliger Gott ist, und das ist er, dann kann er nicht fünf eben mal gerade sein lassen. Das geht bei Gott nicht. Deshalb wirft er die beiden aus dem Paradies hinaus. Und wie geht's weiter? Auf der nächsten Seite der Bibel kommt der erste Mord. Kain bringt seinen Bruder Abel um, weil er neidisch auf ihn ist. Und das Lügen und das Morden, es geht weiter. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel bis heute. Im 8. Kapitel des 1. Mosebuches, keine Sorge, ich mache nicht in dieser Geschwindigkeit weiter durch die Bibel, es kommen dann größere Sprünge, aber im 8. Kapitel, da kommt dann die Sintflut. Und bis auf Noah und seine Familie kommen alle Menschen um. Nach der Sintflut baut Noah Gott einen Altar, um ihm ein Dankopfer zu bringen. Ja, weil er und seine Familie und die Tiere verschont wurden. Interessant ist jetzt, was Gott dazu sagt. 1. Mose 8, 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, was ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Gott muss für sich selber anerkennen, dass die Menschen, die er selber geschaffen hat, böse sind. Das ist sein Fazit nach der Sintflut. Und zwar alle. Ja, die Menschen lügen. Alle. Das ist die harte Erkenntnis Gottes. So sind wir Menschen, wenn wir ehrlich in den Spiegel schauen. Aber Gott ist damit eben noch nicht am Ende. Gott zieht nach dieser, ich glaube auch für ihn ganz schön harten Erkenntnis, keinen Schlussstrich. Das wäre so unsere menschliche Reaktion. Was habe ich da mir bloß angetan? Nein, ich rotze sie alle aus, ich will es nicht mehr anschauen. Gott tut das nicht. Er sagt, nein, ich werde es nie wieder tun. Ich werde die Menschen und die Erde nicht mehr verfluchen. Ich will nicht mehr schlagen alles, was da lebt. Ja, und jetzt, wir sind immer noch ganz am Anfang der Bibel, beginnt Gottes großer Heilsplan mit uns Menschen. Gottes großer Plan, der sich jetzt durch die ganze Bibel zieht. Ja, weil er weiß, dass wir Menschen böse sind. Weil er weiß, wir scheitern permanent an unserem eigenen Anspruch. Wir scheitern immer wieder dran, uns an Gottes gute Gebote zu halten. Und deshalb beschließt Gott, ich nehme es selber in die Hand. Die Menschen, sie kriegen es nicht hin. Ich muss es selber machen. Und jetzt springen wir einmal durchs Alte Testament und landen wieder bei Psalm 130. Denn dieser Psalmbeter, der macht genau dieselbe Erfahrung wie Gott. Es könnte doch kein Mensch bestehen, wolltest du nur zählen, was einer alles falsch gemacht hat. Ja, die Menschen lügen. Alle. Ausnahmslos. Und viele der Psalmen fangen genau so an. Schonungslos ehrlich beschreibt der Beter hier seine eigene Lage vor Gott. Herr, mir geht es elend, mir geht's beschissen. Nehmt Worte, die ihr dafür habt, ist alles in Ordnung, Gott verträgt das. Mir geht's elend, ich kann nicht weiter. Und die Menschen um mich rum, hey, die wollen mir nur Böses, die stellen mir das Bein, die wollen mich zu Fall bringen, die wollen mich tot sehen. In den schillerndsten Farben beschreiben die Psalmen unsere eigene Situation. Ja, unser Leid und unser Elend. Und dazu haben wir auch gerade Grund genug. Ja, wenn wir in die Ukraine schauen und dieses unbeschreibliche Leid dort anschauen müssen, da kannst du nur noch klagen, wenn du überhaupt noch Worte hast. Und wenn dir die Worte fehlen, ja, dann nimm die Psalmen und bete sie für dich. Diese Übertragung von Arnold Stadler, die ist echt klasse. Jeden Tag einen Psalm beten, sich die Worte von Gott schenken lassen, ihm mein Leid klagen, ihm sagen, wie mir gerade zumute ist, mit ganz alten Worten der Bibel, die auch heute noch hochaktuell sind. Ja, denn Gott, er lässt uns nicht in unserem Leid. Durch die Begegnung mit ihm werde ich verändert. Das ist interessant. Ganz viele Psalmen beginnen als Klagepsalmen, wo die Menschen am Boden sind, wo es ihnen dreckig geht, wo sie das Gott alles vor die Füße knallen, ihm um die Ohren hauen. Und dann passiert was Interessantes. Ganz oft ändert sich die Situation der Psalmbeter durch ihr Gebet nicht. Gott mutet uns das manchmal zu. Aber ganz oft ändert sich die innere Einstellung der Psalmbeter durch das Klagen, durch das Ehrlichsein vor Gott, durch das mit ihm Ringen, durch das, ja, die Dinge mit ihm durchsprechen, durchkauen, verändert sich plötzlich der Psalmbeter. Und ganz viele Psalmen, die als Klagepsalmen begonnen haben, die enden als Lobpsalmen. Ist total spannend. Gehen wir aber nochmal in Psalm 130, wo einer jetzt den nächsten Schritt geht. Du bist doch einer, der Mitleid hat und verzeiht. Einer, der will, dass der Mensch immer wieder auf die Füße kommt, aufsteht und ein Mensch ist. Ich hoffe auf dich. Ich hoffe nur noch mit Leib und Seele. Alles an mir hofft. Begonnen hat er mit der Klage. Herr, mir geht's dreckig, mir geht's elend und alle wollen mir nur Böses. Und jetzt kommt so ein neues Thema rein. Du bist doch einer, der Mitleid hat, der verzeiht. Ist interessant, dass der Beter Gott an seine eigenen Eigenschaften erinnert. Nein, Gott braucht das nicht, aber es tut dem Beter gut. Das verändert ihn. Ja, der Psalmbeter, er appelliert hier an Gottes Mitleid. Ja, du bist doch ein durch und durch heiliger Gott und deshalb brauchen wir dein Mitleid. Wir brauchen deine Vergebung. Du allein bist unsere Hoffnung. Ja, und diese Hoffnung, dieses Mitleid, das ist wirklich das Einzige, was wir Menschen in die Waagschale werfen können. Nein, wir können uns nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpfe ziehen. Es geht nicht. Das ist wieder die harte Erkenntnis. Diesen Trost, wie es vorher auch C.S. Lewis gesagt hat, nein, den können wir uns nicht selber geben. Und ihr Lieben, das ist die entscheidende Frage, ob ich das akzeptiere, dass ich nicht so bin, wie Gott es gerne möchte und dass ich oft auch nicht so bin, wie ich es gerne hätte. Nein, die Menschen lügen, alle. Auch ich, immer wieder. Ja, auch in meinem Leben sind immer wieder Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ja, und wenn ich ehrlich bin, dann bin ich manchmal neidisch auf andere. Kennt ihr das? Der hat das größere Auto, der hat schönere Haus und so weiter. Kennt ihr? Ja, dass auch ich es mit der Wahrheit nicht immer hundertprozentig nehme. Nein, ich lüge nicht bewusst, aber manchmal lasse ich was weg oder stelle die Dinge etwas schöner dar, als sie etwas sind, vor allem wenn es um mich geht. Kennt ihr vielleicht auch. Ja, dass mein Leben und mein Glaube eben nicht immer so ist, wie sich Gott das vorstellt und wie ich mir das vorstelle. Ja, da könnten wir jetzt noch viele Beispiele nennen. Da fallen euch selber genügend ein. Aber genau das ist die entscheidende Frage heute Morgen und ich glaube in dieser Welt. Will ich selber Gott sein? Will ich selber mein Leben aus meiner eigenen Kraft leben, mit meiner eigenen Vernunft, nach meinen Regeln? Oder erkenne ich es an, dass ich das gar nicht schaffe, dass ich immer wieder am Leben und am Glauben, ja, an mir selber scheitere? Die Bibel nennt das Sünde. Und lasst mich das deutlich sagen an dieser Stelle. Sünde ist nicht, dass wir neidisch sind, dass wir lügen und betrügen. Das alles sind die Folgen der Sünde, die Konsequenzen. Die Sünde, das ist die Trennung von Gott. Dass wir nicht mehr im Paradies leben, dass wir mit Adam und Eva rausgeflogen sind. Ja, dass wir eben nicht mehr in der direkten Gemeinschaft mit Gott leben, sondern in dieser von Gott getrennten Welt. Und zwar jeder von uns. Ja, und deshalb gibt es das Böse in dieser Welt. Deshalb gibt es Lieblosigkeit. Deshalb gibt es Kriege. Weil wir Menschen uns selber in den Mittelpunkt stellen, weil wir nicht Gott die Ehre geben, sondern uns selber. Ja, weil uns Geld und Macht und noch ein paar andere Dinge oftmals einfach wichtiger sind als Gott. Ja, und wenn ihr jetzt schon wieder an Putin denkt, dann geht es euch wie mir gerade. Ja, das ist ein Mensch, der zutiefst von seinem eigenen Machtanspruch getrieben ist, der seinen Platz in der Geschichte sucht. Das ist sein Antrieb, und zwar um jeden Preis. So sehr, dass er deshalb einen Krieg angefangen hat, dass er Menschen töten lässt. Er lügt nicht nur, er geht über Leichen. Wie gehen wir jetzt mit Putin um heute Morgen? Finde ich echt eine spannende Frage. Ja, ich könnte so weitermachen, da würde mir noch einiges einfallen. Und glaubt mir, ich habe in den letzten 4-5 Wochen nicht nur einmal an das Thema Tyrannenmord gedacht. Kennt ihr das? Kommt aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Christen aus der bekennenden Kirche sich überlegt haben, müssen wir Hitler nicht umbringen? Ist das nicht die kleinere Schuld, die wir auf uns laden, im Vergleich, wenn wir es nicht tun? Boah, das sind echt herausfordernde Gedanken. Aber wenn wir nochmal in unseren Psalm schauen, dann steht da, du bist doch einer, der Mitleid hat und verzeiht. Einer, der will, dass der Mensch immer wieder auf die Füße kommt, aufsteht und ein Mensch ist. Gilt das auch für Putin? Hand aufs Herz, ja oder nein? Das ist echt eine spannende Frage, oder? Würde ich Putin Mitleid und Vergebung gönnen? Vielleicht habt ihr in der letzten Woche den Film Honecker und der Pastor im ZDF geschaut. Hochspannend, wie die Gesellschaft mit einem gestürzten Diktator umgeht. Keiner in der DDR will ihn mehr haben. Viele wollen ihn hängen sehen. Und ausgerechnet bei einem Pastor, der selber unter den Repressalien Honeckers gelitten hat, ausgerechnet da findet er Unterschlupf. Und der sagt, wenn man Vergebung predigt, muss man sie auch leben. Das ist das Credo von diesem Pastor Holmer. Und er lebt es mit seiner Familie zusammen, obwohl es ihm und seiner Frau und den Kindern überhaupt nicht leicht fällt. Nächstenliebe, sagt er, fällt auch einem Christen nicht einfach in den Schoß. Ich finde das einen erstaunlichen Satz von einem Christen, der ehrlich sagt, ja, das könnte der Beginn eines Psalmes sein. Nächstenliebe, nein, das fällt auch uns Christen nicht einfach in den Schoß. Nein, Nächstenliebe und Trost, das ist uns nicht angeboren, aber es ist uns immer wieder geschenkt. Gott selber konnte dieses Elend mit seinen Menschen nicht mehr anschauen. Darum ist er selber Mensch geworden. Darum hat uns Gott in seinem Sohn Jesus Christus ja die grenzenlose Liebe des Vaters vorgelebt. Und er starb für uns am Kreuz von Golgatha, hat dort alles, was uns von ihm trennt, weggenommen, auf sich genommen. Alle unsere Schuld, damit wir leben können, damit wir versöhnt mit ihm leben können, damit wir versöhnt auch mit uns selber und anderen leben können. Psalm 130 erschließt mit den Worten, denn er verzeiht und erlöst vollkommen, keine Schuld bleibt zurück. Er wird Israel retten von all seinen Sünden. Denn er verzeiht und erlöst. Da steht nicht, er wird irgendwann vielleicht mal verzeihen. Nein, er verzeiht, er erlöst vollkommen. Keine Schuld bleibt zurück. Und das, was hier im Alten Testament ja noch so eine Vision ist, das ist in Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Und erst wenn wir das für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen, erst dann werden wir echten Trost in unserem Leben erfahren. Ich schließe noch einmal mit C.S. Lewis, der sagt, das Erschrecken über die Verlorenheit geht jedem Trost voraus. Sonst ist die Sühnetat Gottes in Jesus Christus nicht verständlich und auch nicht nötig. Ja, dieses Erschrecken über uns selber, über unsere Schuld, über all das, was uns von Gott trennt. Und das wird bleiben, solange wir in dieser Welt leben. Ja, wir können uns anstrengen, ja, wir können drum beten, wir können drum ringen, wir können uns ermuntern, aber hey, permanent werden wir immer wieder schuldig vor Gott, vor anderen, vor mir selber. Und das immer wieder an mich ranzulassen, immer wieder selber drüber zu erschrecken, ja, das ist der Anfang von Trost. Und das ist die gute Nachricht, dass Gott uns eben nicht in unserem Erschrecken, in unserer Verlorenheit stehen lässt, sondern der Apostel Paulus, er bringt es im Römerbrief auf den Punkt in einem eigentlich ganz komischen Vers. Schaut euch den mal an. Da heißt es, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Moment, da fehlt doch was, oder? Wie passt denn das zusammen? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib des Todes? Ja, das ist diese Erschrockenheit, diese harte Selbsterkenntnis. Und im nächsten Satz, ohne Punkt und Komma dazwischen, ich danke Gott durch Jesus Christus. Ja, das gehört untrennbar in einen Satz zusammen. Dieses Erschrecken über mich selber, über meine Verlorenheit, über mein permanentes Scheitern und gleichzeitig der Dank für Jesu Tat am Kreuz, dass er mich erlöst hat, dass er mich mit Gott, dem Vater, versöhnt hat. Ihr Lieben, die Menschen lügen, alle, auch ich, auch du. Und auch ich brauche immer wieder den Zuspruch dieser Vergebung, diesen Trost, den ich mir eben nicht selber geben kann, den ich mir aber immer wieder aufs Neue schenken lassen darf. Und deshalb darf auch ich immer wieder Gott mein Leid und meine Schuld klagen. Und zwar in den Worten, wie es mir gerade zumute ist. Seid da ganz ehrlich, Gott verträgt das. Nein, noch mehr. Er freut sich, wenn wir kommen mit dem, was uns belastet. Er empfängt uns mit offenen Armen. Ja, und das ist der Anfang, dass wir Trost und Vergebung erleben dürfen. Gott möchte uns immer wieder aufrichten. Ja, weil Gott sich nichts sehnlichster wünscht, als dass wir aus seiner Kraft, aus seiner Vergebung, aus seiner Weisheit, aus seiner Liebe und Freundlichkeit, aus seiner Gnade leben dürfen. Amen.
Vielen Dank dir, Fabian. Ich denke, wir machen jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft hier im Raum. Einfach, wenn ein paar Leute beten wollen. Ich denke, wir können einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, beten. Ich denke, es gibt genügend, wo wir Gott dafür danken können, was Fabian auch gerade gesagt hat. Aber auch genügend Leid auf dieser Welt. Der Ukraine-Krieg, der beschäftigt uns immer mehr. Er kommt durch die Flüchtlinge, die jetzt hier in Nagold schon angekommen sind, immer näher. Ich denke, da gibt es genügend zum Beten. Ich will jetzt einfach bitten, dass 2, 3, 4 Leute hier aus der Gemeinde einfach laut beten und die am Stream sind, für die es dann vielleicht ein bisschen leise wird, die es nicht hören. Betet einfach für euch in eurem Wohnzimmer oder wo ihr gerade seid.